Ich habe vor ein paar Wochen, ihr wisst ja, was ich mache, was ich arbeite, einen Kunden bei mir sitzen gehabt und der saß und hat mir erzählt, ja, dass er komplett das ganze Wohnzimmer neu einrichten muss. Und ich habe gesagt, ja, okay, machen ja viele. Und er sagt, ja, nicht einfach so, habe Wasserschaden gehabt. Oh, habe ich gesagt, Wasserschaden? Aber es war in der letzten Zeit auch nichts mit Regen eigentlich. Und er sagt, nee, das Wasser kam nicht von außen, es kam von innen. Ich so, wie geht das denn? Ja, sagt er, ich habe ein Aquarium gehabt, 2000 Liter, Riesending. Und das Ding ist explodiert, als ich Fernsehen geguckt habe. Da war ein kleiner Riss oder irgendwas. Und nein, sagt er, kein Riss, mangelnde Pflege. Wie das? Also er sagt, es gibt eine Konstruktion, es gibt extra Schränke für Aquarium, das sind nicht normale Schränke und die sind extra gestützt und eine Wand wurde feucht und schimmelte und das war so eine tragende Wand und das Ding ist, der ganze Boden war hin, die ganzen Möbel waren hin und dann hat er gedacht, na gut, dann kaufe ich die Küche auch neu. Also musste alles neu. Und der Schaden ging wirklich in tausende Euros. Also ich fand's lustig, er nicht. Und das war klar. Alle Fische, alles wirklich. Fische waren wahrscheinlich nicht das Schlimmste. Aber es war ein Meeresaquarium, also Salzwasser. Also kann man alles vergessen. Fand ich sehr interessant. Und als ich über das Thema heute nachdachte, oder die Tage nachdachte, fiel mir das ein. Wir wollen uns heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema für die Gemeinde beschäftigen. Wir werden uns heute ansehen, welche fünf tragende Wände oder anders ausgedrückt tragende Werte für Gott sowohl für mich als auch für die Gemeinde komplett sehr, sehr wichtig sind. Und nicht einfach so, sondern damit unsere Gemeinde nicht irgendwann auch so einen Schaden erleidet, wie dieser Mann, wo alles irgendwann zerbrach und nichts mehr funktionierte, wo alles schon zu spät war. Also das Thema habe ich ganz einfach genannt, die tragende Wände der Gemeinde. In meiner Zivildienstzeit, das ist schon sehr, sehr lange her, ging ich in eine Gemeinde und als ich in die reinkam, war das so, dass die Gemeinde sich getroffen hat und die haben über ein Studium nachgedacht. Über ein Studium, über die leitenden Persönlichkeiten in der Bibel, was sie so konnten, was sie ausgemacht hat. Und das haben die so ein bisschen auf die Gemeinde übertragen. Und das war interessant, dass wir uns irgendwann zusammengesetzt haben und die Aufgabe bekommen haben, Grundwerte, sage ich jetzt mal, oder Kernpunkte dieser Persönlichkeiten, was hat die so ausgemacht? Und ich fand es interessant, dass fast jeder, so 90% aller Mitglieder, ziemlich auf das Gleiche kam. Ein bisschen anders ausgedrückt, aber ziemlich gleich. Und über diese fünf Punkte würde ich gerne heute mit uns reden oder die uns erläutern. Der erste Punkt ist ganz einfach, das Wort Gottes. Sein Wort muss in diesem Haus, ich sage jetzt in diesem Haus, aber ich meine dich immer dabei auch, eine zentrale Bedeutung haben. Es muss sehr, sehr wichtig sein, denn das Wort Gottes ist wichtig zum Überleben. Ich habe vor kurzem, wir gucken uns mit meinen Kindern ab und zu irgendwas mit den Tieren an oder Tierwelt und dann haben wir uns etwas angeschaut, wo Taucher unterwegs waren und die haben eine bestimmte Sprache gehabt unter Wasser. Also da konnte man nicht einfach sagen irgendwas, du hast ja das Ding im Mund zum Atmen und du musst mit deinen Händen das zeigen. Eine bestimmte Sprache, die überlebensnotwendig war, wenn was ist. Und ich fand es interessant, dass das jeder Taucher wissen muss, bestimmte Sprache, um zu überleben. Das Wort Gottes ist wichtig zum Überleben. An einem Abend, ist schon sehr lange her, als ich in Detmold war, sind wir zu einer Evangelisation gefahren. Und der Evangelist hat uns das Thema der Seemann quasi erläutert aus Kapitel 4, aus Markus Evangelium. Es gibt ja vier Evangelien und er konnte aus vielen das nehmen, aus Lukas, Matthäus, aber er hat es aus Markus genommen, aus Kapitel 4. Und an diesem Abend, als ich das gehört habe, begriff ich ein bisschen mehr, warum manche Christen so, ich sag jetzt mal, so siegreich leben, so über viele Dinge erfolgreich sind in ihrem Leben, in ihrem geistlichen Leben. Sie lieben Jesus, aber das tun die anderen Menschen auch. aber sie führen ein unglückliches oder unbeständiges Leben. Und an diesem Abend wurde mir durch dieses Gleichnis ein bisschen mehr klar, warum bei manchen Christen das, warum die einfach viel glücklicher sind, warum die sich so freuen über das Leben als Christ. Jesus sagte, der Seemann sät das Wort und streut es auf den Boden. Das Gleichnis kennt ihr aus. Und der Boden ist das menschliche Herz, sagt das Wort Gottes. Und dann sagt er, sobald die Saat aufgeht, kommt der Satan und stiehlt dieses Wort, versucht das wegzunehmen. Du und ich, wir sind dem Teufel völlig egal. Völlig egal. Er interessiert uns gar nicht für uns. Also es geht ihm allein darum, das Wort Gottes aus unseren Herzen fernzuhalten. Er will verhindern, dass du und ich das Wort in uns kommt und dass das Wort in uns bleibt. Denn ich weiß, dass das Wort das pure Leben ist. Es setzt Veränderung an. Als Jesus den Sturm befahl, ruhig zu sein, dann war das nicht so, dass es nach einer Zeit langsam sich auflockerte und die Sonne kam. Nein, sofort war das. Weil wenn Jesus spricht, ist das nicht einfach leerer Schall, sondern es ist sofort Veränderung, es passiert was. Das Wort ist Leben. Und übrigens, als Jesus zu dir gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, dann hat er nicht gemeint, irgendwann, wenn du besser wirst, streng dich ein bisschen an, dann wird es besser sein. Nein, dann hat er dich sofort von deinen Sünden befreit, weil das sein Wort ist. Gottes Wort ist gleichzeitig ein Versprechen und Segen für uns. Er ist treu, dass er immer sein Wort hält. Immer. Seht ihr, ohne das Wort Gottes haben wir keine Führung und keine Kraft. Das lesen wir in der Bibel. Fast alles, was Gott für uns oder durch uns tut, tut er durch das Wort Gottes. Wenn er sagt, geschieht es. Und wenn Gottes Wort nicht in unserem Herzen ist, werden wir für den Rest unseres Lebens, und lasst ihr das heute sagen, kraftlos und unglücklich sein. Wir werden immer was versuchen aus eigener Kraft. Wir werden etwas machen, aber wir werden enttäuscht landen und unglücklich sein. Du wirst auf die anderen Christen schauen und enttäuscht von Gott sein, warum nichts in deinem Leben passiert. Aber es liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Weil du seinem Wort keinen Raum in deinem Herzen gibst. Und in diesem Gleichnis nannte Jesus 5 Mittel, die Satan einsetzt, um das Wort fernzuhalten. Und sie alle, sagte Jesus, haben das Ziel, dass wir als Menschen, als Christen einfach zum Stolpern kommen. Dass wir uns vom Wort abwenden und das nicht mehr ernst nehmen. Dass das Wort in uns erstickt wird und nichts Positives bewirkt. Das eine war Schwierigkeiten, das andere war Verfolgung. Wenn die kommen, dann geht es uns ab und zu nicht so ganz einfach, wenn wir nicht auf das Wort achten, wenn wir nicht beim Wort bleiben. Denn die Welt denkt ganz anders als die Bibel. Die Welt nimmt das nicht an. Die heutigen Vorstellungen passen nicht zu der Bibel, sehr, sehr oft. Und die Menschen nehmen ihre Logik und versuchen, die an dem Wort Gottes sozusagen anzupassen oder versuchen zu vergleichen, ob das funktioniert oder nicht, merken nicht und sagen, ja, das Wort ist ja gar nicht wahr. Das, was da steht, das geht ja gar nicht. Man setzt in das Wort Gottes schon kein Vertrauen und versucht, ja, zu sehen, ob das mit der eigenen Logik funktioniert oder nicht. Als Nächstes sagt er, Sorgen und Furcht, die entstehen, um Gottes Wort im Leben eines Menschen zu ersticken. Und dann sprach er vom Betrug des Reichtums. Das sind so Dinge, wo er sagte, wenn die kommen, müsst ihr aufpassen. Denn sie versuchen euch vom Wort wegzulenken. Und wenn ihr nicht beim Wort bleibt, dann wird es schwierig sein. Es versucht, das Wort in euch zu ersticken. Und wie ich schon gesagt habe, fast alles geschieht durch das Wort. Es ist enorm wichtig in unserem Leben. Nehmen wir zum Beispiel an Psalm 107. Da steht, hier ist die Rede von Menschen, die in ihrem Leben schwere Stürme erleiden. Und dann steht in Vers 19, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. aus ihrer Bedrängnis. Und dann rettete sie der Herr. Und wisst ihr, was in Vers 20, dem folgenden Vers steht, wie er sie rettete? Da steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund und rettete sie, dass sie nicht starben. Gottes Wort ist ganz anders. Du brauchst es, es ist so notwendig für dich. Deswegen predigen wir es, aber es ist nicht genug. Ich hoffe, unter der Woche nimmst du das Wort auch und liest es. Denn wenn du das nicht tust, dann siehst du ganz, ganz arm aus am Ende. Ganz leer siehst du aus. Gott schenkt Rettung, er schenkt Sicherheit, er befreit, indem er sein Wort sendet. Sein Wort ist Leben und die Menschen, die es befolgen, darüber nachdenken, diesem Wort vertrauen, die werden glücklich sein. Sie werden ganz anders sein. Sie werden merken, dass sie diese Welt mit ganz anderen Augen sehen. Sie werden ganz anders auf Sorgen und Probleme schauen. In den Menschen, ohne dass ihnen bewusst ist, lässt Gott Glauben entstehen, wachsen, weil sie sich auf das Wort stützen. Denn Glaube kommt vom was, sagt das Wort? Vom Hören. Und das Hören auf was? Auf das Wort Gottes. Ganz einfache Folge. Jedes, und lasst euch das heute auch sagen, wirklich, nimm es persönlich an, jedes Problem mit deinem Glauben wurzelt in einem Problem mit dem Wort Gottes. Jedes Problem mit deinem Glauben hat ein Problem, dass du irgendein Problem mit dem Wort Gottes hast, dass du es nicht befolgst, nicht vertraust oder Schwierigkeiten damit hast. Das ist die erste tragende Wand. Ich würde schon fast als Fundament nehmen, aber das Fundament sollte immer noch Jesus bleiben, der das Wort ist. Aber das ist so eine ganz wichtige Säule. Die zweite Säule ist die Rettung der Verlorenen. In Lukas 19,10 steht geschrieben, denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Nichts ist wichtiger, als die Verlorenen zu erreichen. Verlorene Menschen nennt Gott Menschen, die in Sünde leben, also die ihre Sünde Gott noch nicht bekannt haben und denen Jesus Christus noch nicht verziehen hat. Und vielleicht sitzt du heute hier und gehörst gar nicht zu Jesus. Du kommst so oft hierhin vielleicht, aber hast keine Beziehung mit Jesus, denn du vertraust ihm nicht wirklich. Vielleicht bist du so oft, so viele Jahre schon hier und gehörst zu dieser Gemeinde, aber deine Beziehung hinkt. Und Jesus sagt, da muss sich doch was ändern. Aber vielleicht hast du dich noch nie an Jesus so nah getraut, dass du gesagt hast, Jesus Christus, vergib mir meine Sünde. Dann sagt die Bibel, du bist verloren. Das muss man offen einfach sagen. Wenn du noch nie deine Sünden Jesus bekannt hast, dann sagt das Wort Gottes, du bist verloren, egal wie oft du hierhin kommst. Es ist, jemand sagte, es ist nicht wichtig, dass dein Name in der Gemeinde eingeschrieben ist. Es ist wichtig, dass es im Himmel eingeschrieben ist. Und das ist so wichtig für dein Leben, für deine Ewigkeit. Oswald Chambers hat gesagt, eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, versteinert. Das ist wahr. Ich glaube, dass das letzte Gebot von Jesus, das muss unsere Priorität sein. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und ich weiß, dass wir als Gemeinde, in diesem Punkt Evangelisation, Mission noch viel zu tun haben, noch viel zu arbeiten haben. Wir haben sehr viele Kapazitäten, die wir noch nutzen können. Die ganze Bibel wurde aus dem einen Grund geschrieben. Wenn du sagst, ich weiß nicht, Mission und Evangelisation, das ist vielleicht nicht so ganz wichtig, aber die Bibel wurde aus diesem Grund nur geschrieben. Das ist der einzige Grund, damit wir Jesus Christus kennenlernen und unsere Unzulänglichkeit sehen und uns nach ihm ausstrecken und sehen, dass der, der auf dem Kreuz gestorben ist, dass er für uns gestorben ist, für Menschen, die verloren sind. Wir müssen unsere Unsicherheit und Scheu, den Menschen das Evangelium zu erzählen, überwinden. Egal, aber wir müssen es überwinden. Wann hast du zum letzten Mal jemandem von Jesus Christus erzählt? Und damit meine ich nicht, irgendwo in der Stadt an einer Ecke zu stehen vielleicht und einfach zu predigen. Wie das früher so oft war, man hat sich so auf so eine Bananenkiste hingestellt und einfach das Wort weitergegeben. Das war damals sehr, sehr gut. Aber das ist wahrscheinlich heute nicht die effektivste Form. Ich habe das selber mal gemacht und ich weiß, dass es heute nicht mehr so viel bringt wie eine persönliche Evangelisation mit den Menschen. Aber ganz gleich, wo ich bin und Menschen und mit Menschen zu tun habe, versuche ich oft, es klappt nicht immer, aber ich versuche oft im Hinterkopf zu sehen, dass dieser Mensch ein ewiges Wesen ist. Diese Person wird irgendwo die Ewigkeit verbringen. Bei Gott oder getrennt von ihm. Und oft kommt in mir einfach dieser Gedanke, dass ich zu Gott sage, gib mir diese Möglichkeit, einfach diesen kleinen Samen auszustreuen, etwas zu sagen. Und mehr braucht es auch oft gar nicht. Die Menschen werden nicht durch vergängliche, sondern durch unvergängliche, für immer lebendige Samen sozusagen des Wortes Gottes zum Neuen geboren. Gott, lass mich einen Samen aussehen. Was meine ich damit? Das bedeutet nicht, dass ich hyperreligiös bin oder verrückt bin und alles nutze und jedes Mal überall dieses Thema anfange. Nein, damit meine ich es gar nicht. Manche denken vielleicht, naja, für dich ist das einfach, du stehst da oben vorne, du hast es so oft mit dem Wort Gottes zu tun, für dich ist das einfach. Aber in meinem Gespräch unter vier Augen mit Menschen bin ich wahrscheinlich genauso wie du und denke genauso wie du. Mir gehen die gleichen Dinge durch den Kopf, dass ich oft denke, oh Mann, diese Person wird mich doch für verrückt halten. Die wird denken, ich erzähle irgendein Märchen. Die wird nie wieder mit mir reden. Aber man versucht, Gelegenheiten zu suchen, um diesen Samen auszusenden. Und man sucht zu beten und zu sagen, Jesus, es ist viel wichtiger, als jetzt einfach sich zu schämen oder Angst zu haben oder um die Folge, über seine Folgen zu denken. Lass mich einfach was sagen, was diese Person was bringt. Ich habe von einem Mädchen gehört, das schon als sehr, sehr klein oder von klein auf eine Karriere als Model begann und auch sehr erfolgreich wurde, also wirklich sehr erfolgreich wurde. Sie hat in Amerika mehrere Verträge gehabt und hatte wirklich eine sehr starke Karriere. Sie war sehr erfolgreich, aber dabei irgendwie sehr unglücklich. Ihr Leben brach auseinander und sie war ziemlich deprimiert. Und sie saß irgendwann mit ihrer Freundin in so einem Café. Und sie erzählte ihr von ihrem Kummer und Depressionen und Problemen und sagte, dass sie Hilfe braucht. Ein paar Minuten später ging eine alte Frau vorbei an dem Tisch, legte eine Karte und sagte, meine Liebe, ich weiß nicht, was Sie gerade durchmachen, aber mein Freund kann Ihnen helfen. Und ist weggegangen. Und sie dachte, ja gut, das ist wahrscheinlich eine Karte von ihrem Psychiater oder irgendwie Anwalt oder noch irgendwas. Aber als sie das umgedreht haben, war dort einfach ein Bild von Jesus, so wie man das von manchen Bildern kennt. Und weiter liest man, ich weiß nicht, wie diese Geschichte halt wirklich öffentlich wurde, aber weiter liest man von diesem Mädchen, dass sie sich wenige Tage später bekehrte, in die Gemeinde ging und dass es so weit ging, dass sie auch irgendwann, das hört sich so interessant und so weiter, aber irgendwann ein Pastor heiratete oder ein Mann heiratete, der Pastor wurde und sie war in der Gemeinde eine Persönlichkeit, die wirklich sehr, sehr viele unterstützt hat und wirklich was bewirkt hat im Leben. Es ist interessant, was so eine kleine Karte irgendwann ausgemacht hat. Es war nichts Besonderes. Die Frau legte hin und sagte, mein Freund kann Ihnen helfen. Und dieser kleine Samen, die brachte in ihrem Leben was ganz, ganz Neues. Ich weiß, dass manche Leute oder hier gekommen sind und sie sagen, erzähl mir was Tiefes. Erklär mir irgendwelche Verse, die so in der Bibel heiß sind und dass wir ein bisschen reden und unsere Köpfe richtig rauchen. So, erzähl uns von welchen Geheimnissen in der Bibel. Erläuter uns die. Aber weißt du was? Es gibt nichts Tieferes. Es gibt nichts, was tiefer geht als einen Menschen zum Glauben zu bringen. Tiefer geht's nicht. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Wir lesen in Johannes 20, 30, 31, warum Jesus gekommen ist und warum zum Beispiel dieses Evangelium, was man oft sagt, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, lies dieses Evangelium, was dort steht, in Kapitel 20, Verse 30, 31. Dort steht, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese sind aber aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr Glauben lebt, ihr glaubend lebt, habt in seinem Namen. Das ist einfach. Die Bibel wurde geschrieben, damit du und ich glauben, damit Menschen gerettet werden. Die dritte Wand, die so wichtig sind, Zusammenarbeit der Generationen. Das möchte ich kurz erläutern. In Apostelgeschichte 2,17 steht, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist und alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Ältesten sollen Träume haben. Mir geht es gar nicht darum, was hier jemand tut oder sieht. Es geht darum, dass hier mehrere Generationen zusammenarbeiten an einer Sache. Gott spricht Petrus und Petrus zitiert Joel und sagt, mehrere Generationen werden zusammenkommen und an einer Sache arbeiten. Die Väter, die jungen Männer, die Söhne, die Töchter. Auf sie wird der Heilige Geist ausgegossen werden. Er wird sie führen und ermächtigen und dann wird jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden. Mehrere Generationen wirken zusammen, um den Menschen auf dieser Welt von Jesus zu erzählen, von Gottes Plan zu erzählen. In jeder Gemeinde, in der ich war, hat man oft, sehr, sehr oft, und ich finde das wichtig, betont, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ältere und jüngere Personen zusammenarbeiten, dass die Älteren oft auf die Jüngeren einfach, dass sie sie oft annehmen, dass sie oft, denn den Älteren fehlt was? Oft die Dynamik, die Energie, ja, oft irgendwelche Ideen vielleicht, was die Jüngeren in Massen haben. Ich war in einer Gemeinde in Bayern, das war ganz interessant, da war ein Weihnachtsgottesdienst und da haben Kinder gesungen. Und da hat ein kleines Mädchen eine kleine Strophe gesungen und sie hat so schief gesungen und dazu noch so laut. Ich dachte so, die Lichterketten am Weihnachtsbaum, die werden explodieren. Also so schief, aber so vom Herzen. Und die Gemeinde fand es toll. Sie haben alle gesagt, wunderbar gesungen. Und wisst ihr, was mich verblüfft hat? Gott wusste auch, dass sie schief singt. Also er wusste wahrscheinlich auch, oh Mann. Ich meine, das war kein Geheimnis für ihn. Er hat ihr diese Stimme gegeben. Aber es war so schief. Aber das war in Ordnung. Das war alles in Ordnung. Und wisst ihr was? Es geht nicht darum, wie viel du tust. Es geht auch nicht darum, ob du diese Lieder magst oder wie sie gesungen werden. Wenn du als ältere Person hier sitzt und die Jüngeren oft vorne was machen. Es geht vielmehr darum, dass wir sehen, was hier vorne wirklich passiert. Und wir hatten vor kurzem Jugend hier vorne stehen. Und ich weiß nicht, was für ein Gefühl ihr gehabt habt. Aber wisst ihr, was hier passiert ist? Hier standen junge Leute, die Jesus angebetet haben. Hier standen junge Leute, die eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hatten. Und das ist so viel mehr wert, als wie man vielleicht etwas tut. Man muss das wirklich sehen können. Und als ältere Person musst du das sehen können. Dass die Jüngeren hier stehen und sie lieben Jesus und sie beten Jesus an. Aber was die Zukunft der Gemeinde und die Zusammenarbeit der Generationen angeht, glaube ich, dass die jüngeren Leute noch eine größere Herausforderung haben. Jüngere Leute, und ich sage das so einfach von vorne aus, hört auf das Rad der älteren Leute, auf die ältere Generation. Es ist wichtig, dass ihr zuhört. Ich weiß, dass manche denken, naja, die älteren Leute, die sind so langsam und die kommen nicht ganz so schnell hinterher. Wir könnten das viel schneller machen. Das glaube ich, das habe ich früher auch gedacht. Und Oft ist es genauso. Sie setzen manche Dinge nicht so schnell um, aber wisst ihr was, sie sind schon länger da und wissen manche Dinge viel, viel besser. Die sind in manchen Dingen viel weiser als wir. Und das sage ich nicht einfach so. Ich habe eine Geschichte in 1. Könige 12 und in 2. Chronike gelesen, die mir immer eine große Prägung war. Salomo ist gestorben und sein Sohn Rehabeam kam auf den Thron. Und das ganze Volk Israel versammelte sich und sagte zu ihm, Rehabeam, dein Vater war sehr streng, er war hart, er hat uns unterdrückt. Er hat uns zu hohe Steuern aufgelegt, er hat die Leute ja richtig gezwungen. Was wirst du tun? Und Rehabeam sagte, okay, gib mir 3 Tage und dann sage ich es euch. Und dann hat sich zurückgezogen und er versammelte die Berater, die damals bei Salomo noch waren, also die Alten. Und er sagte, was ratet ihr mir? Und sie sagten, Rehabeam, du musst das Gewand der Demut anziehen und diesen Menschen ein Diener sein. Sprich freundlich zu ihnen. Das wird die Nation zusammenschweißen, haben sie gesagt. Und wenn du ihnen dienst, werden sie auch dir immer dienen. Okay, sagte Rehabeam, danke, ihr könnt gehen. Dann rief er die jungen Leute, die so in seinem Alter waren. Und er sagte so, das haben die Älteren gesagt, was schlägt ihr mir vor? Und dann haben die Jüngeren gesagt, vergiss es. Vergiss das Ganze, was die gesagt haben. Du musst ihnen sofort zeigen, wenn ihr der Boss ist. Du musst ihnen sagen, dass dein kleiner Finger, Rehabeam, der ist dicker als die Hüfte deines Vaters. Starkes Vergleich. Sie haben gesagt, du musst ihnen sagen, dein Vater hat sie ausgepeitscht, aber du wirst mit Skorpion sie auspeitschen. Boah. Rehabeam, du musst sofort deine Härte zeigen. Rehabeam hat 2 Möglichkeiten gehabt, auf die Älteren zu hören oder auf die Jüngeren. Er hat das Volk versammelt und hat ihnen gesagt, dass er auf die Jüngeren hört. Was in diesem Fall gar nicht weise war. Von diesem Tag aus hat sich die Nation gespaltet. 10 Stämme spalteten sich und gründeten eine neue Nation und wurden bekannt als das Volk Israel in der Hauptstadt Samaria. Die beiden anderen, Benjamin und Juda, waren in der Hauptstadt Jerusalem und wurden bekannt als die Stämme sozusagen Juda. Jerusalem und Juda. Die Rehabeam vorstand. Jahrhundertelang wurde zwischen diesen beiden Nationen Blut vergossen, bis irgendwann Assyrien und Babylon kamen und die ganzen Nationen in die Gefangenschaft genommen haben. Und mit was fing es an? In diesem Fall, es ist nicht immer so, aber in diesem Fall, weil eine Person nicht auf das Weise gehört hat, sondern einfach auf die Dynamik vertraut hat, auf die Härte vertraut hat. Abraham, Isaac und Jakob. Abraham stattete Isaac aus. Isaac lehrte Jakob und Jakob verehrte Abraham. 3 Generationen, die zusammenarbeiten. Das darf niemals hier passieren. Hier muss so eine Zusammenarbeit stattfinden, dass die älteren Leute die jüngeren Leute sehen, ihnen Vertrauen schenken, sie annehmen. Und hier müssen jüngere Leute groß genug sein, auf die Weisheit der Älteren ab und zu hören. Ich habe vor kurzem, saß ich mit meiner Tochter da, mit Naomi, und sie fragte mich, wie alt ich werde. Und ich habe ihr gesagt, so 35 werde ich. Und sie sagte, boah! Ich habe so das Gefühl gehabt, als ob ich 100 werde in dem Moment. Also ich bin irgendwo gerade am Anfang, ziemlich jung, aber immer noch so weit, dass ich in manchen Situationen so unweise handle, wie es nur möglich ist. Aber dafür sagt Jesus, gibt es eine Lösung. Und er sagt uns in Jakobus 1,5, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bete drum. Bete darum und Gott wird es dir geben. Weil er die Weisheit hat und sie kommt von oben. Die 4. Säule heißt Gemeinschaft. Bitte schlagt mit mir, wenn ihr möchtet, Apostelgeschichte 2 auf 46. Ansonsten zeige ich das. Und sie waren täglich, das ist die neue oder das ist die erste Gemeinde, sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigen Herzen und hatten Gnade beim ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden in der Gemeinde. Wir haben hier also eine gesunde, wachsende Gemeinde. Die taten zwei Dinge. Sie versammelten sich im Tempel und beteten Gott an und dann brachten sie das Brot im Haus. Es herrschte Verbundenheit in dieser Gemeinde. Sie schlossen Freundschaften, sie hatten Beziehungen und Gemeinschaft. Sie versammelten sich im Tempel, was sehr, sehr wichtig war, also in der Gemeinde kann man so sagen. Aber um eine gesunde, wachsende Gemeinde zu haben, haben die gesagt, wir brauchen diese einzelnen Beziehungen noch miteinander, so diesen kleinen Kreis. Denn wenn man irgendwelche Probleme hat, man kann das oft nicht allen erzählen. Man hat ab und zu so eine Person, zu der man so bestimmte Nähe hat, bestimmten Vertrauen hat. Ja, man sagte, man kann nicht der beste Freund von 100 Menschen sein. Nein, man sucht sich meistens, da sagt die Erfahrung, 2, 3 Personen, mit denen man näher arbeitet und mit denen man manche Dinge bespricht, die man vielleicht den anderen nicht sagen möchte in dem Moment. Und das ist in Ordnung. Aber das hilft uns enorm, diese Beziehung zu haben. Und jetzt ist die Frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Wir haben ja Hauskreise. Gehörst du irgendwohin? Gehst du irgendwohin? Vielleicht solltest du das neu auffrischen. Vielleicht sollten wir darüber reden, dass man darüber anfängt, diese Beziehung zu pflegen. In Apostelgeschichte 20 lesen wir, er spricht Paulus zu den Ältesten in der Gemeinde von Ephesus. Er sagt, wie ich nicht zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Das war früher ganz normal, aber heute beschränken wir unsere Gemeinde sehr, sehr oft auf Sonntag. Gemeinde ist viel mehr. Es ist unter der Woche das Treffen auch. Es ist einander einladen, einander besuchen. Es ist oft diese Bibelstunde, die wir besuchen und zusammen sitzen und sehr, sehr viel austauschen. Neue Visionen müssen auch wir haben. Wir brauchen die Gemeinde, aber wir brauchen auch kleine Gruppen, wo wir Verbindungen haben. Das ist sehr wichtig. Sogar der Name Gottes spricht von Gemeinschaft, Immanuel. Gott mit uns. Er ist natürlich auch mit dir, aber er ist mit uns. Das spricht schon so von seiner Gemeinschaft, von mehreren Leuten. Gott mit uns. Ich weiß, dass hier in der Synagoge oder in der Gemeinde, damals in der Synagoge und in der Bibelschule, eine Gebetsgemeinschaft stattfand. Als ich zum Beispiel im Krankenhaus lag und Verdacht war auf Krebs und es waren viele, die am Gebet beteiligt waren. Und ich weiß auch, dass in der Bibelschule sehr viele gebetet haben. Und das waren dort Personen, die, als ich irgendwann in die Bibelschule kam, die gesagt haben, ich habe für dich gebetet damals. Und ich fand es so interessant. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wenn wir beten, etwas passiert. Und ich weiß, dass ich deswegen hier bin, dass ich überhaupt lebe, weil mehrere gebetet haben. Aber ich weiß auch damals, dass für meine Familie auch viele da waren, gebetet haben und Freunde waren. Und in solchen schweren Situationen braucht man Freundschaften. Man braucht jemanden, der dich unterstützt, der dich versteht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir alle brauchen Gemeinschaft. Vielleicht denkst du, ach, mich würde keiner mögen. Du wärst überrascht. Wir sind ein Haus voller unvollständiger Menschen, unvollendeter Werke. Und Gott ist am Arbeiten mit uns, an unseren Problemen und an uns. Und einer hat so ein Päckchen zu tragen, einer hat so einen Sack zu tragen. Aber Gott arbeitet an uns. Wir sind alle nicht vollkommen. Und du passt hier gut rein. Gott liebt dich und er möchte mit dir arbeiten und in dieser Familie mit dir arbeiten. Und du wirst überrascht, wenn du deine Hand ausstreckst, wie sie ergreift. Du wirst überrascht, wer da ist. Der letzte Punkt, und den möchte ich ein bisschen eigentlich kurz, aber kurz auch erläutern, Arbeit vom Herzen, Exzellenz. Also dieser Wort Exzellenz, das spricht so von Vollkommenheit irgendwie. Das meine ich eigentlich gar nicht. Ich meine nicht Hyperperfektion. Unter diesem schweren Joch, glaube ich, kann sowieso keiner leben. Aber Exzellenz bedeutet nur, dass wir aus dem, was wir haben, das Beste machen. Auf Details achten und sicher gehen, dass es gut gemacht wird. Von Jesus wird gesagt in Markus 7, 37, er hat alles wohl gemacht. Also als zum Beispiel Gott diese Welt gemacht hat, hat er nicht runtergeschaut und sagte, es ist okay. Nein, er hat gesagt, das ist super. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er hat sich Mühe gegeben. Und es war alles sehr, sehr gut. In der Bibel lesen wir von zum Beispiel König Darius, der Daniel das ganze Reich fast übergeben hat, weil er außergewöhnlich war, außergewöhnlich gedacht hat und ihm manche Dinge sehr wichtig waren und er in jedes Detail sich reingedacht hat. Jemand hat gesagt, Exzellenz bedeutet etwas Gewöhnliches auf eine ungewöhnliche Weise tun und machen. Prediger 9,10 heißt, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Und in Kolosser 3,23 steht, was auch immer du tust, arbeite vom Herzen. Und das ist gemeint. Wenn du in dieser Gemeinde arbeitest, hab Freude dran. Leg dein Herz rein. Tu es vom Herzen und gib einfach alles. Du wirst merken, Jesus wird dich segnen. Ich habe einmal von einem Mann gehört, der in einem völlig verarmten Land Hilfe geleistet hat. Die Gruppe, mit der er unterwegs war, das waren nicht Christen. Aber er war Christ. Eines Tages ging er mit seinem Dolmetscher, der ungläubig war, durch dieses Dorf. Und ihm fiel auf, dass da mehrere kleine Häuschen standen. Und manche waren total, total kaputt, verwahrlost. Also das Rasen wurde nicht gemäht, Blumen waren irgendwie nicht so ganz richtig. Aber manche Häuser, die waren ganz ordentlich, so außergewöhnlich ordentlich. So Rasen gemäht, die Blümchen standen da. Manche Häuser waren sogar gestrichen. Und der Mann fragte den Dolmetscher, was ist das? Wieso so ein Unterschied? Und der Dolmetscher winkt nur ab und sagt, ach, das sind die Häuser der Christen. Und ich fand es so interessant. Es waren manche da, die gesagt haben, wir machen aus dem, was wir haben nichts, aber wir machen was Schönes draus. Wir machen das schön, so bunt, so gemütlich. Mach es vom Herzen, das, was du tust. Ich glaube, die Christen da, die haben diesen Vers sehr, sehr ernst genommen. Sie haben ihr Leben bunt und schön gemacht. Sie hatten nicht viel, aber sie machten das Beste draus. Geben wir alles. Es sei auf unserem Arbeitsplatz, es sei mit unseren Kindern, es sei im Haushalt, es sei hier. Leg dein Herz rein. Das wird dich zufriedenstellen. Das wird dich im Glauben fördern wirklich. Und du wirst sehen, was Gott draus macht. Der Gott, dem wir dienen, ist ein kreativer Gott. Aber er ist auch ein Gott der Exzellenz, kann man sagen. Man sagt von Jesus, er hat alles wohl gemacht, weil er das nicht halbherzig tat, sondern sein ganzes Herz da reingegossen hat und gelegt hat. Über so eine Gemeinde, wo das Wort Gottes wichtig ist, eine Autorität hat, wo über verlorene Menschen gebetet wird und mit denen gearbeitet wird, nachgedacht wird, wo alt und jung zusammenarbeitet, einander respektiert und aufeinander hört und Menschen gerne zusammenkommen, um Gemeinschaft miteinander zu haben oder zusammen vom Herzen am Reich Gottes arbeiten, so eine Gemeinde wird jede Belastung aushalten und trotzdem feststehen. Wozu immer du in deinem Leben in dieser Gemeinde berufen bist, egal was das ist und woran immer deine Hand oder du deine Hand anlegst und machst, tue das vom Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Freude. Möge Jesus Christus dich mit dieser Botschaft ein bisschen länger begleiten, dass du darüber nachdenkst, über dein Leben nachdenkst und vielleicht etwas änderst, vielleicht auch heute schon. Möge Jesus Christus dich segnen und dich zum Segen für andere hinstellen. Amen.